Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir? Grillst du noch bei 50 Grad im Schatten?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, hier ist es immer noch relativ heiß, aber es hat Gott sei Dank so ein bisschen abgekühlt und auch mit den Waldbränden geht es so langsam. Also man kann wieder so ein bisschen durchatmen, das ist ganz gut.
Na Halleluja, gut, dass du da in Sicherheit bist. Ich war ja auf dem Weg, auf dem Rückweg von der Nordsee, also eigentlich schon gestern, und dann habe ich eine Beule seitlich am Reifen entdeckt. Da ist man im Multimedia-Zeitalter und eine Beule seitlich am Reifen macht einem alles kaputt. Also auch die Idee, zurückzufahren. Naja, ihr kriegt es ja mit. Ich bin da. Es hat also irgendwie geklappt mit einem Tag Verzögerung und einem Reifenwechsel.
Gott sei Dank.
Ja, das war irgendwie so, man googelt dann ja schnell mal. Und ich meine, egal, was man googelt, am Ende ist ja immer einer tot. Aber in dem Fall haben wirklich alle Quellen gesagt, mit einer Beule seitlich am Reifen, da ist die sogenannte Karkasse verletzt. Die Dinger haben ja alle keinen Schlauch mehr drin. Wusste ich auch nicht. Ja, bin ja kein Autofreak. Lieber nicht mehr auf die Autobahn. Und dann mussten wir erstmal nochmal einen Ersatzreifen ranrödeln. Aber es hat Halleluja geklappt. Und deswegen können wir diese wunderbare Folge hier aufzeichnen. Und naja, wir haben uns ein spannendes Thema ausgedacht. Es geht um Mobile Payment. Machst du das, Sidonie? Benutzt du dein Handy, um zu bezahlen?
Ja, Money ist hier unser Thema, diese Folge. Ich benutze das tatsächlich manchmal. Mhm. Jetzt auch nicht regelmäßig, aber doch ab und zu mache ich das schon. Ja,
ich nutze manchmal Google Pay. Ich habe ja ein Android-Telefon, wie ja, ich sag mal, regelmäßige Zuhörer schon wissen. Ich habe auch mal eine digitale Kreditkarte auf dem Handy gehabt. Das ist so ein bisschen eingeschlafen. Also da ist auch bei mir noch viel Luft nach oben. Ja, wir gucken uns das gesamte Thema mal an. Aber vorher kümmern wir uns mal um die Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, Sven, was würdest du denn sagen, wenn jemand deine komplette private Kommunikation auf dem Handy mitlesen würde? Also alles, was du so zum Beispiel auf WhatsApp oder anderen Messengern schreibst und versendest.
Du meinst jemand anderes als meine Frau?
Ja, tatsächlich, genau.
Da hätte ich ein Problem mit, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben ja alle dafür gekämpft, dass WhatsApp irgendwann auch mal Ende zu Ende verschlüsselt ist. Also es ist jetzt ein paar Jahre her, aber es war ja ein Riesen-Eklat. Und jetzt wieder zurück, ja?
Ja, genau, sowas Ähnliches schlägt die EU-Kommission tatsächlich quasi vor mit der sogenannten Chat-Kontrolle. Ja, da sollen ja Anbieter von Internetdiensten dazu verpflichtet werden, die Kommunikation ihrer Nutzerinnen und Nutzer auf mutmaßlich illegales Material, also was so zum Beispiel so Gewalt gegen Kinder oder Ähnliches, Unschönes zeigt, zu durchsuchen tatsächlich präventiv. Und im Fall von Kinderpornografie muss sowas dann natürlich auch gemeldet werden.
Na gut, das ist ja schon immer so, ne? Dass also ein Verdacht auf Kinderpornografie gemeldet werden muss. Und jetzt sind wir erstmal wieder alle unter Generalverdacht. Auch schön.
Ja, genau. Also es ist ja kein ganz neuer Vorschlag, ne? Die Pläne zur Chatkontrolle hat die EU-Kommission ja auch schon im Mai 22 tatsächlich vorgestellt, doch hinter den Kulissen brodelt es halt aktuell zu dem Thema ganz gewaltig. Spanien hat ja hier vor kurzem die EU-Ratspräsidentschaft übernommen, will das ganze Thema jetzt nochmal weiter vorantreiben. Vorherige Entschärfungen wurden jetzt tatsächlich auch wieder gestrichen. So wollen Spanien und viele weitere EU-Staaten eben neben Text, Bildern und Videos nun tatsächlich auch Audionachrichten noch mit überwachen. Deutschland und die Niederlande sind da dagegen. Es bleibt also weiterhin spannend bei dieser ganzen Diskussion. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, der Kampf gegen Kindesmissbrauch und Gewalt gegen Kinder im Netz, in digitalen Medien ist natürlich eine sehr wichtige und ernstzunehmende Aufgabe, die uns natürlich und auch den Anbietern ja wahnsinnig wichtig ist. Aber wir denken eben, das rechtfertigt nicht wirklich, dass eben Kommunikation von jedem einzelnen unbescholtenen Bürger, jeder einzelnen Bürgerin einfach mal ohne Verdacht sozusagen durchsucht wird.
Ja, das ist, ich weiß auch nicht, wie die das mit der DSGVO unter einen Hut kriegen wollen. Es bleibt also auf jeden Fall spannend. DSGVO ist ja auch ein schönes Stichwort, wenn es um Google Street View geht. Was haben wir in den letzten Wochen wieder für Alarm gemacht und gesagt, nein, mein Haus soll nicht fotografiert werden. Das hatten wir ja schon mal 2010. Da wurden ja dann viele Häuser verpixelt. In der aktuellen, ich sag mal, Google Street View Rutsche, immerhin über 10 Jahre her, dass aktuelle Fotos gemacht wurden, war es jetzt so, dass erstmal grundsätzlich alles fotografiert wird und wer ein Problem damit hat, der soll sich bitte melden, dann kann sein Haus verpixelt werden. Also in den USA, habe ich gerade gesehen, führte das zu sehr witzigen Sachen. Da wird halt versucht, das Google Street View Auto zu pranken. Bester Fall war irgendwie ein Vater, der hat seinen Sohn auf die Straße gelegt. Also der Sohn hat sich auf die Straße gelegt, der Vater stand daneben und holte gerade so mit so einem Spaten aus, in dem Moment, als das Google Street View Auto vorbeifuhr, und sie haben sich auf der Map gefunden. Also es sieht echt so aus, als würde da gerade ein Mord stattfinden, als dieses Ding vorbeifährt. Naja, das war ganz klar schräg und witzig gemeint. Also man kann auch Spaß mit den Google Street View Fotos haben, aber am Ende, ich weiß jetzt nicht genau, ob es so viel Sinn macht, die Häuserfront zu verpixeln. Ich meine, jeder, der vorbeifährt, sieht die. Da bin ich entspannt. Mhm. Klar, Menschen müssen weg und Kennzeichen von Autos passiert da sowieso. Ja, aber an sich ist es schon mal ganz gut, wenn man in eine neue Gegend geht oder irgendwo guckt, wo mache ich Urlaub oder vielleicht auch, wo gucke ich mal, ob ich mein Geschäft aufmache oder mir eine Wohnung miete, wenn man dann schon mal virtuell durch die Straßen gehen kann. Ich meine, dafür sind wir ja im Digitalisierungszeitalter. Mal gucken. Also auf jeden Fall sind die Bilder, die bisher drin sind, ja richtig, richtig alt. Jetzt kommen schöne neue dazu. Das heißt, man kann also auch fertiggestellte Bauwerke sehen. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch der Flughafen Berlin-Brandenburg dabei ist. Auf jeden Fall aber die Elbphilharmonie und viele andere, die hier vor 10 Jahren noch nicht gestanden haben.
Ja, ansonsten ist es ja gerade fast schon verdächtig still, zumindest im politischen Berlin. Das Sommerloch ist da und nicht jede Woche läuft uns eine vermeintliche Raubkatze durchs Berliner Umland. Tja. Das schafft so ein bisschen Zeit und Muße, um auch nochmal in eigener Sache auf ein paar Events und Themen ab September aufmerksam zu machen, die vielleicht für die Digital-Community interessant sein könnten. Da haben wir zum einen die GXFS Connect am 5. und 6. September. Hier bekommt ihr in Berlin übrigens einen Einblick zu Akteuren, Projekten und Zielen des Gaia-X-Universums, mit dem das Bundeswirtschaftsministerium ja eine eigene souveräne Dateninfrastruktur für Europa aufbauen will. ECO hat hier das Projektmanagement für die Gaia-X Federation Services inne und organisiert eben auch die GXFS Connect am 5. und 6. September, wie gesagt, in Berlin. Neben Konferenzen zu Gaia-X und Tech-Workshops ist das Ganze auch eine sehr, sehr schöne Networking-Veranstaltung. Dazu noch umsonst und in einer sehr, sehr schönen Location, die Villa Elisabeth in der Invalidenstraße. Ich weiß nicht, ob du die kennst,
Sven, wahrscheinlich schon.
Genau, vorbeischauen lohnt sich also.
Ach so, und wer sich fürs Thema Gaia-X interessiert, wir haben auch in einer Folge in diesem Podcast mal ausführlich über Gaia-X geredet. Falls ihr die nicht alle gehört habt, einfach mal rückwärts hören, schadet ja nichts.
Wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. Also super aktuelles Thema. Und ja, eine weitere Veranstaltung, die wir euch ans Herz legen wollen, sind die Internet Security Days, die am 21. und 22. September auch dieses Jahr tatsächlich wieder im Phantasialand bei Brühl stattfinden. Auch das eine sehr beliebte, fast schon traditionsreiche Eco-Veranstaltung. Wer sich also schon immer mal über Hacking und IT-Security informieren und danach die Black Mamba erfahren wollte, ist hier genau richtig. Ansonsten seid ihr natürlich auch immer up-to-date, wenn ihr unsere Podcast-Folgen zu den Internet Security Days hört. Wir hatten schon mal eine und wir werden auch im Vorfeld der diesjährigen Internet Security Days wieder eine Folge machen. Ja, genau. Also alle Infos zur Anmeldung und Agenda dieser beiden Veranstaltungen findet ihr natürlich online. Die Adressen packen wir uns auch nochmal in die Shownotes.
So sieht's aus. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema und zwar Mobile Payment. Und da gehen ja erstmal ganz, ganz viele Dinge durcheinander. Was genau ist denn jetzt eigentlich Mobile Payment? Was sagt die Definition? Geht es da jetzt um kontaktloses Bezahlen? Geht es ums bargeldlose Bezahlen? Geht es ums Bezahlen mit smarten Devices wie Smartwatches und Smartphones? Naja, wir haben es mal kurz zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Unter Mobile Payment versteht man das kontakt- und bargeldlose Bezahlverfahren unter Verwendung von einem mobilen Endgerät, wie zum Beispiel dem Smartphone oder der Smartwatch. Diese Geräte sind wiederum mit einem Online-Payment-Dienst und einem dort verwalteten oder zugeordneten Bankkonto verbunden. Beim mobilen Bezahlen kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz. Der Großteil der Apps funktioniert über die sogenannte Near-Field Communication, kurz NFC. Dabei werden Zahlungsdaten zwischen dem Smartphone und dem Kassenterminal in nur wenigen Zentimetern Abstand per Funk ausgetauscht. Dafür muss das Smartphone NFC-fähig sein, was in den meisten Fällen inzwischen Standard ist. In manchen Mobile-Payment-Apps werden zum Teil Strich- oder QR-Codes erzeugt. Teils fordern die Kundinnen und Kunden über die App eine Einmal-PIN an, die sie an der Kasse nennen oder übertragen müssen. Im Vergleich zur Bargeld- oder Kartenzahlung laufen die einzelnen Transaktionen zudem schneller ab und führen zu einer Zeitersparnis bei Händlern und Kunden.
So, jetzt wissen wir erstmal alle, worüber wir reden. Ein bisschen Definitionsarbeit geleistet. Tja, wir wollen rausfinden, Was bringt Mobile Payment? Wie sicher ist der ganze Spaß? Was haben wir davon und wer nutzt das eigentlich schon? Und ihr habt ja eine aktuelle Umfrage gestartet, Sinoni, oder?
Ja, genau. Wir gehen ja immer, wenn wir so ein neues Thema aufmachen, immer ganz gerne so ein bisschen erstmal in die Feldforschung und haben gemeinsam mit CW uns mal erkundigt im Rahmen einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, wer denn das überhaupt schon nutzt und in welchem Umfang. Und ja, es ist tatsächlich bei rausgekommen, das sind noch gar nicht so viele oder je nachdem, wie man es eben drehen möchte. Also jeder und jede vierte nutzt tatsächlich schon das Bezahlen, die Bezahlfunktion über Smartphone oder Smartwatch und darunter tatsächlich auch mehr Männer als Frauen.
Ja, da wäre eigentlich mal spannend rauszukriegen, vielleicht eine Idee für die nächste Umfrage, ob mehr Männer oder Frauen jetzt eigentlich Smartwatches haben. Da wäre ich mal sehr gespannt drauf. Aber woran liegt es? Wie sieht es überhaupt aus mit dem internationalen Vergleich? Was bringt uns Mobile Payment? Naja, dazu habe ich ein spannendes Interview mit der Forschung geführt.
Im Gespräch.
Professor Dr. Ludwig Hiel ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der staatlichen dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Die Schwerpunkte seiner Lehr-, Forschungs- und Seminartätigkeiten liegen in den Bereichen Accounting, Controlling und Finance. Zudem ist er aber auch Trainer für technische und kaufmännische Fach- und Führungskräfte und berät Unternehmen insbesondere bei der Businessplanung. Heute berät er uns hier im Ohr am Netz. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, Herr Hiel.
Schönen guten Morgen, Herr Oswald.
Herr Hiel, wo liegen denn Ihrer Meinung nach die größten Chancen und Potenziale für Mobile Payment?
Ja, viele Zuhörerinnen haben sich heute Morgen wahrscheinlich die klassische Frage gestellt. Handy, Geldbeutel, Schlüssel, habe ich an alles gedacht? Das Mobiltelefon bietet natürlich die große Chance, wenn es uns gelingt, das Payment über das Mobiltelefon durchzuführen, dass wir auf den Geldbeutel verzichten können. Auch der Schlüssel wäre prinzipiell in das Telefon verlagerbar. Das heißt, hier die große Chance, wir bräuchten nur noch das Mobiltelefon. Es wäre ein unglaublicher Komfortgewinn. Allerdings, wie vieles im Leben, gibt es nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Wenn alles im Handy ist, was ist, wenn es verloren geht? Was ist, wenn es manipuliert wird? Also auch ich muss an dieser Stelle ein historisches Beispiel anführen. Es gab auch bei mir zwei Transaktionen, die von mir nicht autorisiert waren über das Mobiltelefon. Sie waren im paar Euro-Bereich, deswegen habe ich das juristisch auch nicht weiter verfolgt. Aber ja, die Manipulationsgefahr ist gegeben. Es ist letztlich ein Abwägen von Chancen und Risiken, die jeder von uns persönlich durchführen sollte.
Jetzt ist es ja so, dass die Deutschen noch relativ skeptisch sind beim mobilen Bezahlen. Die jüngste Umfrage vom ECO und von CW zeigt, dass 3 von 4 Deutschen, also 76%, nie Mobile Payment nutzen. In anderen Ländern, zum Beispiel in den skandinavischen, ist es längst Alltag. Woran liegt es? Wir sind ja immer so ein bisschen vorsichtiger. Sind wir einfach so, wir Deutschen? Oder liegt es am Netz? Oder was ist es aus Ihrer Sicht?
Ja, vielleicht ist es in der Tat kulturell bedingt, dass wir im Durchschnitt schlichtweg wirklich risikoaverser sind als andere Bevölkerungsgruppen. Wir alle kennen ja die Schlagwörter der Bild-Zeitung, eine große deutsche Tageszeitung, die letztlich mit 4 Begriffen groß geworden ist, die letzten 50, 70 Jahre. Angst, Hass, das T-Wort und der Wetterbericht. Das heißt, die German Angst hat ja auch in das englische Stück schon wie Einzug gehalten. Irgendwie scheinen wir, und ich möchte mich da auf keinen Fall selber ausnehmen, auch ich bin tendenziell in vielen Bereichen viel zu risikoavers, auch wenn ich mich hier immer selber dann kritisch reflektiere, warum, wieso ist das jetzt gerade so. Das heißt, andere Nationen sind vielleicht offener für Innovationen und halten an Traditionen nicht so lange fest und öffnen sich eher. Vielleicht ist es aber auch so, dass dort häufig nicht unbedingt Alternativen angeboten werden. In anderen Ländern, da wird einfach die eine oder die andere Lösung konsequent gewählt und die Bevölkerung scheint es zu akzeptieren. Bei uns gibt es immer irgendeine Gruppe, irgendjemanden, der dagegen ist und dann vielleicht auch Innovationen alleine durch den Umstand blockiert, dass man sagt, man muss jetzt parallel mehrere Optionen aufrechterhalten, was dann häufig relativ umständlich ist.
Okay, das könnte auf jeden Fall bremsen. Jetzt nehmen wir ja gerne, wenn wir über Digitalisierung reden, so Beispiele wie Estland oder so, da sage ich immer, ja, das sind ja auch nur 4, die haben es halt leicht und die sind auch kein föderalistisch aufgebauter Staat. Aber gibt es denn, ich sag mal, so ein Land, wo Sie sagen, von denen können wir uns zumindest, was so Mobile Payment und der Umgang mit dem Zahlen der Zukunft angeht, ein bisschen was abgucken?
Ich möchte jetzt kein einzelnes Land bewusst herauspicken, weil in jedem Land gibt es individuelle Rahmenbedingungen, Situationen. Klar, die skandinavischen Länder werden an dieser Stelle sehr gerne genannt, auch Dänemark, Schweden, natürlich auch China, der klassische Bettler, der eben nicht um Bargeld bettelt, sondern sein Mobiltelefon rausrückt und dann um eine kleine Spende bittet. Dieses Bild ging ja vor etlichen Jahren auch um die Welt. Nehmen wir bei uns beispielsweise das viel zitierte, viel diskutierte Heizungsgesetz. Bei uns ist es vielleicht so, dass wir manchmal zu perfekte Lösungen wollen, die am Ende nicht umsetzbar sind, und dann haben wir am Ende keine Lösungen. Das heißt, einzelne Kommunen bei uns schreiten voran, digitalisieren ihre Verwaltungsprozesse. Manche von den Zuhörerinnen haben bestimmt auch schon mal das berühmte Knöllchen inzwischen per QR-Code-Scanning bezahlt. Es gibt Parkautomaten, die kontaktlos wie selbstverständlich funktionieren. Es gibt aber auch noch die Fälle, wo das nicht klappt. Ich weiß noch ein Beispiel, wo ich mal verzweifelt bei einem Schlossbesuch mit der Familie versucht habe, 16 einzelne Euro-Münzen irgendwie zu organisieren. Nach 30 Minuten hat es geklappt und dann konnte man endlich das Parkticket für etliche Stunden dann auch lösen. Das heißt, ja, wir können von einzelnen Ländern durchaus etwas lernen und uns abschauen, Stichwort Digitalisierung. Aber dieses eine berühmte Beispiel, jetzt, wenn Sie in Estland sagen, diese ganzen Behördendigitalisierungen, Stichwort auch Unternehmensgründungen in wenigen Minuten, 1:1 übertragbar auf unsere Situation. Wir sind ja doch kein kleines Land. Wir haben natürlich individuelle Rahmenbedingungen, die es zu berücksichtigen gilt.
Herr Hill, jetzt haben Sie im Februar eine Studie veröffentlicht, die das Zahlungsverhalten im Jahr davor, also während der Pandemie, der Covid-19-Pandemie, untersucht hat. Zu welchen Schlüssen sind Sie hier gekommen? Hat also Covid-19 auch unser Zahlungsverhalten verändert? Weil unser digitales Verhalten ja sehr, sehr stark, ne?
Ja, wenig überraschend ist die Erkenntnis, ja. Insgesamt sind die Kontaktloszahlungen gerade mit der Girocard, aber auch mit Kreditkarten weiter gestiegen. Allerdings ist es so, dass durchaus überraschend, also denken Sie an die Situation damals, die Händler haben mit großen Hinweisschildern und auch persönlich darum gebeten, bitte Bargeldzahlungen vermeiden, darauf verzichten. Wir wollen eigentlich kein Bargeld annehmen während der Pandemie. Und obwohl es diese Aufrufe gab, ist der Bargeldzahlungsanteil nicht noch deutlicher zurückgegangen. Also wenn man vor der Pandemie ungefähr 50%, also jede zweite Zahlung mit Bargeld abgewickelt haben, dann waren es während der Pandemie immer noch mindestens jede dritte, teilweise eben auch 40% aller Zahlungen. Und das ist für mich persönlich durchaus überraschend gewesen, dass dieser Anteil nicht noch weiter zurückging. Mhm.
Herr Hill, aber an der Stelle haben wir auch ein Problem in Deutschland. Also ganz oft ist es ja so, hier nur Barzahlung oder EC-Zahlung ab 10 Euro, was natürlich im Zeitungsladen, wenn man sich eine Zeitung kauft, überhaupt keinen Sinn macht. Also da ist es ja auch das Problem, dass man an vielen Stellen auch gar nicht, ich sag mal, ohne Bargeld zahlen kann, oder?
Das ist leider nach wie vor eine Herausforderung. Man kann nicht konsequent auf seine Geldbörse verzichten, weil an manchen Handelsstationen, Läden ist es schlichtweg nicht möglich. Das ist der Kiosk um die Ecke, das ist vielleicht auch die Bäckerei um die Ecke. Allerdings gibt es da auch schon Beispiele. Ich habe vor einigen Jahren auch mal mit dem Sohn einer Bäckereikette im Rahmen eines Buches einen Beitrag publiziert. Der wollte damals vor circa 5 Jahren eben auch kontaktloses Zahlen für in seiner Bäckerei ermöglichen und er hat es erfolgreich umgesetzt und die Kunden waren begeistert. Also ich persönlich kenne hier auch im Umfeld nicht nur Drive-In-Bäckereien, was inzwischen möglich ist, so ähnlich wie bei Schnellrestaurants, dass man sich auch bei Bäckerei mit dem Auto vorfahren kann, sondern wie selbstverständlich, das ist letztlich ein Service am Kunden und die Kunden, die das nutzen möchten, schätzen das. Andere Kunden, die möchten das nicht und ja, es ist wahrscheinlich wichtig, auch die klassischen Varianten anzubieten, um als Händler eben alle zu erreichen. Das ist typischerweise das Ziel. Das Zahlungsmittel, eine fehlende Akzeptanz eines bestimmten Zahlungsmittels soll nicht dazu führen, dass eben Kunden abwandern zum Wettbewerb, zur Konkurrenz. Spannend finde ich in diesem Zusammenhang eine aktuelle Studie. Sie haben vielleicht noch im Kopf, im vergangenen Jahr sind ja flächendeckend Verifone-Zahlungsterminals ausgefallen. Das heißt, Kontaktloszahlungen, Kartenzahlungen waren im Mai letzten Jahres temporär. Und da reden wir von einigen Wochen, also nicht nur Stunden und Tage. Teilweise fielen diese Zahlungsterminals einige Wochen aus. Und die spannende Frage, die wir derzeit untersuchen, ist für mich, hat sich das Zahlungsverhalten dadurch verändert? Das heißt, diejenigen, die vorher jetzt umgestellt haben, auf Kontaktloszahlungen mit dem Telefon, aber auch klassischerweise mit der Karte, gehen die wieder zurück zum Bargeld, weil sie sagen ja, was ist, wenn das Terminal ausfällt? Ja, ja, was mache ich denn da? Da muss ich doch wieder Bargeld parat haben. Ja, dann zahle ich gleich konsequent mit dem Bargeld, wenn das Risiko scheinbar hier allgegenwärtig ist.
Haben Sie da schon erste Erkenntnisse?
Die Studie läuft derzeit, also wenn jemand diesen Beitrag die Tage hier sich anhört und abruft, sehr gerne, dass Sie an dieser Untersuchung noch mit Teilnehmern partizipieren. Erste Ergebnisse werden wir erst circa Mitte August dann vorlegen haben.
Ja, da sind wir sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber weil wir gerade so schön beim Bargeld sind, was glauben Sie denn? Wird das Bargeld irgendwann ganz abgeschafft werden, auch in Deutschland? Und wir werden alle nur noch Mobile Payment mit dem Smartphone machen? Oder ist das auch nur ein vorübergehender Trend in Richtung Zahlen der Zukunft?
Ich habe vor einigen Jahren mal bewusst die These vertreten, Mobile Payment ist gekommen, um zu bleiben. Ja, dieses Zahlungsmittel wird uns auch in Zukunft begleiten. Ja, es wird weiter wachsen. Aber Kartenzahlungen, klassische Girocards oder Kreditkartenzahlungen, kartenbasiert und auch Bargeldzahlungen aus meiner Sicht werden uns mindestens mittelfristig noch weiter begleiten. Das heißt, der Anteil Mobile Payment, ob der in 10 Jahren die 20-30% überschreitet, da wäre ich durchaus skeptisch, weil es durchaus eben viele gibt, die sich hier konsequent verweigern. Und es ist nicht nur die ältere Bevölkerung, es sind auch häufig relativ viele Junge, die sagen, nö, ich verliere hier den Überblick, meine Finanzen sind begrenzt und ich muss einfach darauf achten, dass ich hier nicht zu viel ausgebe. Und am besten ist es, wenn ich physisch das Geld noch fühlen kann und optisch dann auch in den Blick nehmen kann. Und mit PayPal, Kreditkartenabrechnungen, die nachgelagert sind und dann ist wieder eine Abbuchung mit der Girocard. Viele verlieren da durchaus den Überblick und für die ist dann dieses Zahlungsmittel vielleicht nicht ideal.
Liebes Jungvolk, da gibt es doch bestimmt eine App für, dass man die Übersicht behält, ja, egal womit man zahlt. Also ich meine, da hätte ich jetzt gedacht, dass die nächste Generation da schlauer ist als wir, Herr Hiel. Ich werde ja auch gerne mal von Kreditkartenrechnungen überrascht und sage, ach ja, Mensch, das hast du ja auch noch gekauft. Naja, ärgerlich. Wir reden später in diesem Podcast auch noch über die Idee des digitalen Euros. Was halten Sie von solchen Plänen, Herr Hiel?
Dass die Politik und der Handel den digitalen Euro wollen, das kann ich nachvollziehen. Aber ob wir Kunden diesen auch akzeptieren und häufig einsetzen werden, das wage ich durchaus zu bezweifeln. Was ist jetzt die Intention der Politik? Hier geht es natürlich darum, eine Schattenwirtschaft einzudämmen, Geldwäsche weiter zu bekämpfen. Und was ist die Handelsperspektive? Der Einsatz, die Verwendung von Kreditkarten wie Visa Card und Co. ist für den Handel schlichtweg teuer. Das heißt, der digitale Euro bietet hier einfach die Möglichkeit einer Gebührenreduktion bei der Verwendung von Zahlungsmitteln. Ja, aber was ist jetzt der Vorteil für uns Kunde? Das heißt, wenn es hier keinen Anreiz für uns gibt, warum sollen wir unsere Anonymität aufgeben? Warum sollen wir konsequent auf Bargeldzahlungen verzichten? Warum muss der Euro dann als Münze oder Schein hier dann quasi bildlich in ein Mobiltelefon integriert sein? Welcher Vorteil soll sich hier für uns ergeben? Klar wird es einige Leute geben, die sagen, das ist cool, das ist modern, das ist innovativ, da möchte ich mit dabei sein. Aber für die breite Masse sehe ich noch nicht diesen Vorteil. Aus politischer und aus Handelssicht, ja, klare Vorteile. Aus Kundensicht, hier muss es Anreize geben, wenn man das hier wirklich etablieren möchte.
Professor Dr. Ludwig Hiel, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung der Lage zu Mobile Payment und allem, was danach noch kommt. Es war mir eine Wonne. Machen Sie es gut.
Vielen Dank, Herr Oswald. Auch Ihnen alles Gute.
Ja, wie wir jetzt gehört haben, sind die Deutschen also tatsächlich bei dem ganzen Thema noch gar nicht so weit vorne. Da sind andere in Europa und in der Welt schon weiter. Das liegt wahrscheinlich ja auch so ein bisschen daran, dass wir Deutschen immer so ein bisschen skeptisch sind, ne? Wenn es so um neue Technologien geht, gerade wenn es dann auch noch um Geld geht und Digitalisierung. Da hat, glaube ich, der eine oder die andere tatsächlich auch noch so ein paar Sicherheitsbedenken. Deswegen wollten wir uns jetzt mal ein bisschen genauer die Verbraucherseite anschauen und sehen, wo da die Risiken liegen und wo da die Vorteile sind.
Im Gespräch.
Kerstin Völler ist Leiterin der Abteilung Insolvenzkredit Konto bei der Verbraucherzentrale Hamburg und sie weiß natürlich, worauf wir Verbraucherinnen und Verbraucher achten müssen. Wunderschönen guten Tag, Frau Völler, herzlich willkommen im Ohr am Netz.
Moin Moin aus Hamburg.
Moin Moin. Frau Völler, jetzt mal ganz allgemein, welche Vorteile bringt das mobile Bezahlen für uns Verbraucherinnen und Verbraucher mit sich?
Es ist grundsätzlich erstmal relativ einfach und schnell, denn seien wir ehrlich, ein Handy hat heutzutage fast jeder von uns immer dabei. Das heißt, man muss nicht extra Bargeld mit sich rumschleppen oder andere Karten, es klappt einfach.
Ist denn grundsätzlich erstmal jedes Smartphone dazu in der Lage, mobil zu bezahlen? Und wie genau funktioniert das? Also wie würden Sie das anderen Verbraucherinnen und Verbrauchern erklären?
Also natürlich funktioniert nicht jedes Smartphone. Gerade die Älteren werden dazu nicht in der Lage sein. Wenn ich das richtig im Kopf habe, muss es schon ungefähr mindestens iPhone 6 sein. Das Problem ist, das Smartphone muss einen sogenannten NFC-Chip haben. Das ist
Near Field Communication, ne?
Genau so ist es, genau so ist es. Oder um es mal auf Deutsch zu sagen, da muss ein Teil drin sein, dass es dem Handy erlaubt, mit anderen Geräten zu kommunizieren auf kürzere Entfernungen.
Okay, und wenn es das hat, dann funktioniert es. Und entweder ich mache das zum Beispiel über die, ich sag mal, voreingestellten Bezahlungsmethoden, sowas wie Apple Pay oder Google Pay. Ne? Das ist ja jeweils, ob ich Android oder Apple habe, quasi, wenn man so will, mehr oder weniger voreingestellt und lässt sich recht leicht aktivieren. Und angeblich gelten diese Mobile Payment Lösungen ja auch als relativ sicher, wenn man ein paar Dinge beachtet. Welche Tipps würden Sie denn Neulingen geben, wenn die anfangen, mobiles Payment zu benutzen, Frau Völler?
Also zunächst mal muss einem klar sein, dass wenn man sein Smartphone nicht irgendwie geschützt hat und man es dann herumliegen lässt, es so wäre, als würde man sein Portemonnaie offen rumliegen lassen. Das heißt, wichtig ist zunächst einmal, dass man selbst Bildschirmsperre drin hat, sei es jetzt das ganz einfache sozusagen mit Fingerabdruck oder irgendein Muster, das man eingibt. Aber ich finde es auch sehr wichtig, dass auf dem Smartphone selbst entsprechende Firewalls und Antivirenprogramme installiert sind.
Okay, also das heißt, das brauche ich da auf jeden Fall erstmal drauf und dann wird es relativ sicher. Was ist jetzt mit Updates? Muss ich darauf achten, dass ich immer die neueste Betriebssoftware-Version habe, sowohl auf den Rechnern als auch eben auf den Smartphones? Oder kümmern sich da eh die Betreiber drum? Wie wäre da Ihre...
Nein, also da muss man sich dann auch bitteschön schon selber drum kümmern. Und es ist einfach so, dass diese Updates natürlich vorgenommen werden, weil in der Regel in den älteren Versionen irgendwelche Sicherheitslücken entdeckt wurden. Und das heißt, je älter das ist, was man auf dem Gerät hat, desto einfacher macht man es, Gaunern das Ganze auszunutzen.
Also schön auch immer neues Betriebssystem, am besten auch regelmäßig neues Smartphone. Da freuen sich dann auch die Hersteller. Frau Völler, nutzen Sie denn selber auch Mobile Payment?
Also sagen wir es mal so, ich benutze durchaus PayPal und so etwas, aber ich habe nur mal ganz kurz versucht, mit einer Smartwatch zu zahlen. Das war mir selbst dann doch zu unheimlich, aber ich bin ja auch schon eher, wie heißt das so schön, Generation X.
Okay, aber jetzt, da sind wir an einer ganz spannenden Stelle. Es gibt nämlich eine relativ aktuelle Studie des Marktforschungsunternehmens Delphi Research. Die haben gezeigt, dass die Generation Z, also Gen Z, die Generation ist, die am meisten mit Mobile Payment anfangen kann. Das sind also die Geburtsjahre 96 bis 2010. Da sind es immerhin 30%, die Mobilzahlen. Bei den Boomern, ja, das sind die danach, sind es nur 11%. Und bei ihrer Generation, ja, also und auch meiner, Gen X, sind es nur 17%. Glauben Sie wirklich, dass das eine Frage des Alterns ist, weil sie so sagt, naja, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter? Oder also woran liegt's?
Also ich glaube, zum einen fällt es natürlich den Jüngeren leichter, weil sie schon damit aufgewachsen sind. Wie heißt es immer so schön, diese Native Digitals, die kennen es zum Teil nicht anders. Zum Teil liegt es aber auch an, ich will da jetzt nicht despektierlich klingen, aber an einer gewissen Unbekümmertheit mit dem Thema. Je älter man wird, desto eher stellt man fest, dass, wie heißt es so schön, was schiefgehen kann, geht auch schief. Das heißt, kein System ist komplett sicher und je älter man wird, desto eher hört man von Leuten, bei denen es halt schiefgegangen ist.
Glauben Sie, das liegt daran, dass es einfach, ich sag mal, Altersweisheit ist oder ist es, dass man sich, je älter man wird, auch immer weniger mit den Themen beschäftigt und sie deshalb, ich sag mal, ein größeres Angstpotenzial haben?
Vielleicht eine Mischung aus beidem. Also in unserer Generation würde ich tatsächlich noch nicht so sehr die Angst sehen. Bei den Boomern und aufwärts, also Generation meiner Mutter, die sagt immer noch zu mir, ich bin ihr Internet und wenn sie was googeln will, dann ruft sie mich an. Aber
let me Google that for you, sehr schön. Also das heißt, es wird sich entwickeln. Ja? Im Laufe der Zeit wird das wahrscheinlich immer normaler, weil es wird immer sicherer und irgendwann, man liest ja immer wieder von Beiträgen, die schaffen unser Bargeld ab, irgendwann ist es wahrscheinlich auch absolut normal. Und dennoch, es gibt ja immer Risiken. Nichts ist wirklich hundertprozentig sicher, ist halt so. Was passiert denn, wenn jetzt mal wirklich irgendwie, ich sag mal, mein Mobile-Pay-Account irgendwie missbraucht wurde, weil ich Trottel das Handy habe liegen lassen, weil es gestohlen wurde, weil die Smartwatch irgendwas gemacht hat, was ich nicht wollte. Bin ich das Geld dann los oder habe ich da irgendwelche Möglichkeiten, es zurückzukriegen?
Das ist eine wundervolle Frage, die ich nur mit einem klassischen "Es kommt darauf an" beantworten kann. Also zunächst mal ist es natürlich wichtig, dass sobald man das Ganze merkt, man die damit verbundenen Karten und alles andere sperrt. Strafanzeige bei der Polizei sollte auch selbstverständlich sein. Und dann muss man sich unbedingt bemühen, herauszufinden, was passiert ist. Grundsätzlich ist es so, dass die Bank nur autorisierte Zahlungsvorgänge ausführen darf. Mhm. Ist ein nicht autorisierter vorgenommen worden, ist eigentlich die Bank in der Haftung. Und jetzt kommt das Aber. Es sei denn, sie kann nachweisen, dass der Kunde auf gut Deutsch Mist gebaut hat, sprich er grob fahrlässig gehandelt hat.
Mhm. Der Klassiker.
Der Klassiker.
Wie oft haben Sie dann mit Verbraucherinnen und Verbrauchern zu tun, denen sowas passiert ist bei der Verbraucherzentrale? Ist das schon wirklich ein Thema bei Ihnen oder ist das noch in weiter Ferne?
Erstaunlicherweise beim Mobile Payment haben wir bislang noch sehr wenig Beschwerden. Beim klassischen Online-Banking haben wir jede Woche Beschwerden.
Und da geht es dann wahrscheinlich um klassisches Phishing und solche Sachen, ne?
Genau. Zum Teil jetzt, wir haben jetzt gerade in letzter Zeit ein paar Anfragen gehabt, wo sich keiner erklären konnte, wie es passiert ist, weil die Leute sagen, wir hatten keinen Anruf, wir haben niemandem irgendwas mitgeteilt und trotzdem ist unser Geld abgebucht worden.
Okay, also spannende neue Probleme, über die wir mit Sicherheit auch hier im Ohr am Netz sprechen werden. Frau Völler, Sie kommen wieder auf uns zu, wenn Sie wissen, worum es sich da gehandelt hat. Wir fassen aber erstmal zusammen, Mobile Payment geht, ja, und zwar mit jedem modernen Smartphone. Man muss selber ein bisschen auf die Sicherheit des Smartphones achten, ganz klar. Man lässt ja auch seine Potte nicht einfach offen auf dem Tisch liegen, wäre ja dumm. Und naja, je älter wir werden, desto weniger in den jeweiligen Alterskohorten nutzen aktuell Mobile Payment. Mal sehen, wie sich der ganze Spaß entwickelt. Relativ sicher ist es aber auf jeden Fall. Und aktuell keine Probleme bei der Verbraucherzentrale. Ist doch auch schon mal schön zu wissen. Frau Völler, vielen, vielen Dank für die Informationen und Ihre Zeit. Und wie gesagt, wenn Sie eine Lösung zu den neuen Phishing-Sachen haben, melden Sie sich bei uns.
Das mache ich dann gern. Ansonsten auch Ihnen einen schönen Tag.
Vielen Dank. Tja, ja, wir Deutschen. Immer ein bisschen träge, immer ein bisschen hinterher, immer auch ein bisschen Sorge, wenn es um neue Technologien geht. Aber wir setzen auf die jüngere Generation, das haben wir gerade gelernt. Und naja, es gibt ja auch schon eine ganze Menge Möglichkeiten, fernab vom Bargeld zu bezahlen mit Mobile Payment und was da alles so rumwurstelt. Naja, und wir haben uns mal ein paar Sachen angeguckt, die da gerade so verfügbar sind. Was nutzt du aktuell, Sidonie, wenn du was nutzt?
Also ich nutze auf jeden Fall, wie gesagt, ab und zu das Apple Pay, die Funktion, wenn ich einfach mein Portemonnaie vergessen habe oder so oder irgendwie kein Bargeld dabei habe oder Karte nicht oder so, dann nutze ich das ganz gerne. PayPal natürlich, ne, jeder, der irgendwie ab und zu mal was auf eBay verkauft oder kauft, nutzt ganz gerne PayPal. Ja, und das
ist es auch schon,
glaube ich, mehr oder weniger auch schon, ja.
Also vielleicht mal kurz zum Überblick, weil ich sag mal, Android-Menschen werden von Apple Pay keine Ahnung haben, brauchen sie auch nicht. Für die gibt es halt Google Pay, das ist das Pendant. Und das ist im Endeffekt, ich sag mal, das voreingestellte Mobile-Payment-System im Hintergrund der großen Smartphone-Betriebssysteme. Da kann man eine Kreditkarte oder ein anderes Konto hinterlegen und kann dann entweder mit einer virtuellen Kreditkarte auf dem Gerät oder eben auch wirklich über diese Bezahlfunktion NFC, haben wir auch schon gelernt, braucht halt das Handy. Damit das funktioniert, kann ich also einfach auf den Kartenleser halten und bupp. Und das funktioniert dann, wenn sie richtig konfiguriert ist, eben auch mit der Smartwatch. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr komfortabel. Vorteil ist irgendwie, man muss nicht permanent irgendwelche Kreditkarten zur Hand haben, kommt durcheinander, was jetzt EC oder Kredit war. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz schön, auch gerade wenn man nur mit dem Handy unterwegs ist und ohne Portemonnaie, ganz klar. Einen weiteren Vorteil hat es zum Beispiel auch, dass man eben da PayPal hinterlegen kann. Das heißt also, wenn man jetzt gar keine Kreditkarte besitzt, gibt es ja auch immer wieder, ne, dann hinterlegt man da sein PayPal-Konto und kann damit bezahlen. Ganz ähnlich verhält es sich mit Samsung Pay. Das ist halt für alle, die so ein Samsung-Smartphone haben, für die ist das sinnvollere System, sage ich mal. Und du hast ja gerade schon PayPal gesagt, das ist so, ich sag mal, der Traditionalist. Also ich denke, viele von euch werden ein PayPal-Konto haben, vielleicht noch aus alten eBay oder eBay-Kleinanzeigen-Zeiten. Der Vorteil ist, ich kann damit online zahlen. Ich habe mittlerweile auch oft die Möglichkeit zu sagen, ich möchte erst nach 30 Tagen zahlen oder ich möchte einen Ratenkauf für eine ganz günstige Kreditrate. Das Besondere dabei ist, der Käuferschutz bis 500 Euro ist man abgesichert, wenn man also auf irgendwelche Fake-Shops reinfällt oder irgendwelche Sachen von eBay dann doch nicht zugestellt werden, dann kann man sich an PayPal wenden und die sind eigentlich relativ schnell und kulant, das Ganze da auch zu regeln. Das Gute ist, ich kann professionell damit bezahlen, habe dann den Käuferschutz. Ich kann aber auch auf den Käuferschutz verzichten und so zum Beispiel Freunden und der Familie Geld senden. Das funktioniert, ist dann aber nicht abgesichert, kostet dafür dann aber auch keine Gebühren. Jeder professionelle Kauf kostet bei PayPal natürlich Gebühren. Aber wenn ich eh nur Geld von, keine Ahnung, also Taschengeld von Oma kriegen will oder dem Sohnemann Taschengeld rüberschieben will, dann kann ich auch Quitt nutzen. Das ist vor allem ganz sinnvoll, wenn man eben von Privatperson zu Privatperson Geld versenden will. Viele Banken wie Sparkasse oder Genossenschaftsbanken unterstützen den Anbieter. Und dann gibt's ja auch noch sowas wie Klarna. Hast du das schon mal genutzt? Irgendwann mal bei Klarna was oder mit Klarna was eingekauft, Sidonie?
Ja, ich glaube auch, so per Rechnung quasi.
Genau, das ist der große Vorteil. Ich kann halt über Klarna ganz oft bei Shops, wo ich noch kein traditioneller Stammkunde bin, trotzdem per Rechnung zahlen. ist ja manchmal ganz angenehm, wenn einem es irgendwie ein bisschen unkoscher vorkommt. Ne? Wenn man sagt, ah, das ist irgendwie nicht in Ordnung, da bin ich, will ich lieber die Rechnung zahlen. Und da kann ich halt oft auch dann so Ratenzahlungen machen und gleich einen Kreditdings einrichten. Das funktioniert eigentlich immer sehr, sehr unkompliziert und auch sehr komfortabel. Also insofern ist Klarna eine gute Alternative, wenn man entweder nicht alles auf einmal zahlen will oder eben wirklich erst dann zahlen will, wenn man die Ware auch schon zu Hause hat. Und dann gibt es noch so eine schöne Sachen wie Payback Pay. Also Payback kennt ja wahrscheinlich auch jeder mittlerweile. Viele haben so eine Payback-Karte im Portemonnaie. Damit sind dann die Kartenfächer endgültig voll. Und damit kann ich Punkte sammeln. Und wenn ich aber Payback Pay nutze, kann ich damit auch bezahlen und auch gleich die Punkte wieder ausgeben. Also das fügt das alles so ein bisschen logisch zusammen und hilft dann dabei, da ein bisschen den Überblick zu behalten und vielleicht die ein oder andere Karte rauszulegen auf jeden Fall. Also es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten, das zu nutzen. Ein paar der großen haben wir jetzt grundsätzlich erstmal vorgestellt. Wer Mobile Pay oder Mobile Payment nutzen will, sollte ein Smartphone einer neueren Generation mit NFC-Option haben, Near Field Communication, und kann dann entweder Apple Pay oder Google Pay aktivieren, dann eine Kreditkarte oder ein PayPal-Konto hinterlegen und dann wirklich ganz bequem mit dem Handy zahlen. Die einzige Sache, die ich mir immer überlege, ist, Sidonie, ist es nicht furchtbar blöd, wenn ich denn nur das Handy dabei habe und dann der Akku leer geht? So, dann kannst du nicht mal mehr irgendwie die Tankfüllung kaufen oder so. Dann wird es richtig ärgerlich. Gerade bei so Sachen wie an der Tankstelle. Ne? Man hat schon voll getankt und sagt dann, ich hätte da bitte mal ein Problem. Naja, also das mal ein kleiner Überblick auf jeden Fall. Aber die Reise geht ja weiter. Wir haben es ja auch gerade schon gehört, der digitale Euro, ja, der ist auch ein Thema. Krypto-Euro, oder wie stelle ich mir das vor?
Naja, genau. Also in China kann man ja inzwischen mit Alipay und WeChat auch schon per Augenscan und Gesichtserkennung zahlen, also quasi mit einem Lächeln in die Kamera. Da scheinen natürlich die Pläne der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank, einen digitalen Euro einzuführen, im Vergleich noch relativ sicher und überschaubar, zumindest was den Datenschutz angeht. Erst Ende Juni hat die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht zum digitalen Euro, also einen Vorschlag, wie eine solche digitale Währung in Europa aussehen könnte. Natürlich gibt es hier zahlreiche Kritik und auch die Sorge, dass man bald nicht mehr per Bargeld bezahlen kann und dass man nicht mehr anonym bezahlen kann. Deswegen haben wir einfach mal den Europaabgeordneten Stefan Berger gefragt, wo er denn Potenziale sieht, Hürden sieht für den E-Euro und wie lange es jetzt eigentlich dauern wird, bis der erste digitale Euro tatsächlich über die virtuelle Kasse rollt.
Im Gespräch.
Ja, Ende Juni hat die Europäische Kommission ihre Vorschläge für den digitalen Euro vorgestellt, also einem elektronischen Zahlungsmittel, das im gesamten Euroraum genutzt werden könnte. Und die Europäische Zentralbank prüft jetzt derzeit gemeinsam mit den nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten eben die mögliche Einführung. Und im Oktober dieses Jahres soll tatsächlich die finale Entscheidung darüber fallen, ob und wann der digitale Euro kommt. Was würde denn eigentlich ein solches neues digitales Zahlungsmittel für Europa bedeuten? Welche Vorteile hätte das für Unternehmen, aber auch für Bürger, Bürgerinnen in Europa? Wo liegen mögliche Hürden und was gibt es zu beachten? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Berger. Er ist Abgeordneter im Europäischen Parlament und Mitglied der EVP-Fraktion, und als Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung setzt er sich für eine zukunftsfähige europäische Finanzpolitik ein, und dabei beschäftigt er sich natürlich auch mit dem digitalen Euro. Hallo Herr Berger, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ja, Herr Berger, es gibt ja nun eigentlich tatsächlich schon eine ganze Reihe etablierter Bezahlmethoden. Ja, neben Bargeld, EC-Karte, Kreditkarte tatsächlich ja durchaus auch schon digitale, beispielsweise Apple Pay oder PayPal. Wieso brauchen wir denn jetzt eigentlich noch den digitalen Euro? Was sind da mögliche Vorteile? Wie können vor allem vielleicht auch Privatpersonen in Europa davon profitieren?
Also zunächst mal ganz grundsätzlich, der Euro ist, um da mal zu beginnen, eine Erfolgsgeschichte. Er ist seit seiner Einführung das Symbol für die Einheit, für die auch wirtschaftliche Stärke Europas. Und er hat, auch wenn er vielleicht hier und da Webfehler hat, Europa insbesondere genutzt. Und in Europa insbesondere auch Deutschland. Wir sehen jetzt, dass wir im Bereich der Digitalisierung, im Bereich auch von E-Commerce, geänderte Zahlungsverhalten der Verbraucher einerseits schon haben, andererseits aber auch erwarten können. Wir hatten eine Sitzung mit der Eurogruppe und dem Vorsitzenden der Eurogruppe, Pascal Donoghue, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass sich zum jetzigen Zeitpunkt niemand von uns vorstellen kann, wie digital die Digitalisierung sein wird. Mhm. Und das geänderte Zahlungsverhalten in den nächsten Jahren zu antizipieren, dass Verbraucher also mehr elektronische Zahlungen haben. Also im Grunde genommen geht es sich darum, die Erfolgsgeschichte des Euro in das digitale Zeitalter zu tragen. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir werden Entwicklungen haben wie Metaversen. Wir werden Entwicklungen haben, dass Dinge, die jetzt immer noch real ablaufen, die noch nicht abgebildet sind, zukünftig, also wie Rockkonzerte oder so, zukünftig in den Metaversen weiterlaufen. Mhm. Wir werden sehen, dass andere Bezahlmethoden, auch Konkurrenten zum Euro, wie NFTs auftauchen. Und dass wir, und das ist auch meine Meinung, dass wir am Ende des Geldes eine öffentliche Institution haben sollten. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, wenn sich die Europäische Zentralbank aufmacht, ein Produkt wie den digitalen Euro zu entwickeln. Die Wirtschaft könnte von einem E-Euro profitieren, wenn er auch neue Eigenschaften hat, wie zum Beispiel programmierbar wäre. Kann man sich so vorstellen, so nach dem Motto, also die Überweisung wird erst dann fällig, wenn das Haus angestrichen ist beispielsweise. Und der vorliegende Entwurf der Kommission, denn die Kommission hat ja jetzt erstmals schon einen Vorabgesetzentwurf ans Parlament geschickt, wie sowas aussehen könnte, lässt Spielraum auch dafür, dass dieser E-Euro auch an veränderte Tatsachenbestände geknüpft werden kann. Mhm. Deshalb würde ich mal sagen, ja, vom jetzigen Standpunkt aus, ich kann kontaktlos bezahlen. Mhm. Sie gehen in einen Supermarkt, Sie können Ihre EC-Karte vorhalten, Sie können im Internet mit einer Kreditkarte bezahlen, Sie können, ich darf es gar nicht sagen, mit PayPal bezahlen, mit allen Konkurrenten, die es gibt. Sie können es aber nicht flächendeckend, und der eine nimmt das an, der andere nimmt wiederum und das an. Konnte letztens im Internet nicht mit einer EC-Karte bezahlen, weil die zweistufigen Verfahren dann wieder mal nicht so, kennen das ja alle. Ja. Der Euro hatte Annahmezwang, das heißt, er muss angenommen werden, der digitale Euro, und deshalb hätten wir mit dem digitalen Euro eine gute Möglichkeit, dieses Gap zwischen den verschiedenen Anbietern zu schließen. Und letzter Punkt, warum sind Kryptowerte so erfolgreich? Sie sind deshalb unter anderem so erfolgreich, nicht nur, weil sie spannend sind, sondern weil sie auch diejenigen erreichen auf dieser Erde, die kein Bankkonto haben. Wir alle hier in Deutschland, wir alle haben ein Bankkonto, wir alle haben Zugang zu einer AAA-gerateten Währung. Aber für den überwiegenden Teil der Menschen auf diesem Erdball trifft das nicht zu. Haben nicht alle ein Konto, aber jeder hat ein Smartphone. Und das in dieser Debatte Banking sei anbankt, die Inklusion zu fördern zwischen Menschen ohne Bankkonto, denen auch eine Teilhabe zu gewähren an digitalen Zahlungen. Alles das könnte der digitale Euro gewährleisten. Und deshalb sehe ich die Vorteile, die sich jetzt noch nicht so auf die Schnelle erschließen, im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung durchaus auf der Hand.
Sie haben gerade gesagt, es ist wichtig, dass am Ende des Geldes oder sagen wir mal, also hinter einer solchen Währung eine öffentliche Institution, eine Organisation eben wie die Zentralbank steht. Warum ist das wichtig?
Also zunächst mal haben wir mit der EZB ja eine politisch unabhängige Institution, die in allererster Linie der Geldwertstabilität verpflichtet ist. Wir hatten, und da kommt jetzt der Punkt beim Wettbewerb ums Geld, wir hatten ja schon Pläne von Herrn Zuckerberg, der eine eigene Währung Libra rausgeben wollte, oder Diem hieß sie nachher, die man 1:1 hätte tauschen können. Und dann hätte, wenn man sich vorstellt, dass 3 Milliarden Menschen im Bereich von Facebook und WhatsApp und so sind, und man stellt sich vor, dass 3 Milliarden Menschen da Geld tauschen, dann kann man sich vorstellen, auf welcher Geldreserve Herr Zuckerberg gesessen hätte. Und mit dieser Billionenmenge wäre er sicher währungspolitisch relevant geworden. Aber er ist ja CEO eines privaten Konglomerats und nicht einer öffentlichen Institution, die der Geldwertstabilität verpflichtet ist. Und deswegen, glaube ich, macht es mehr Sinn, dass am Ende des Geldes die EZB steht, als Herr Zuckerberg oder jemand anders.
Sie weisen ja bereits schon seit Jahren darauf hin, dass im Grunde am digitalen Euro kein Weg vorbeiführt und Europa hier auch nicht den Anschluss verlieren darf. Wir sind ja nicht die einzigen, sage ich mal, die einzige Nation oder der einzige Kontinent, der an dem Thema dran ist. China ist hier, wie häufig, wenn es um digitale Themen geht, ja deutlich weiter schon. In Changshu, das zum Beispiel von der Einwohnerzahl in etwa mit Hamburg vergleichbar ist, läuft gerade schon das weltweit größte Pilotprojekt zur Erforschung und Umsetzung von digitalem Zentralbankgeld. Warum brauchen wir hier in der EU bei dem Thema mal wieder so ein bisschen länger? Und welche Fragen sind denn hier aktuell noch offen?
Also Fragen sind noch eine ganze Menge offen, dann kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber warum brauchen wir länger? Ich meine, die Antwort liegt auch hier auf der Hand. In China ist politisch relativ oder ganz anders strukturiert als wir. Und wenn sie in China einen Flughafen bauen, dann wird der Bevölkerung mitgeteilt, da wird ein Flughafen gebaut und dann dürfen alle mithelfen. Hier bei uns in Deutschland haben wir Mitspracherechte und ähnlich in einer demokratischen Gesellschaft ist halt ein bisschen komplizierter und ähnlich sieht es auch bei der EZB aus. Man kann eine solche neue Währung, wenn man es so sieht, einen E-Euro, nicht mit der Trial-and-Error-Methode rausgeben. Also die EZB ist Träger von Vertrauen und darf jetzt einfach mit einer, ich würde mal sagen, mit einem voreiligen Release eines E-Euros das Vertrauen auch nicht aufs Spiel setzen. Deswegen ist es wichtig, dass der erste Entwurf, wenn er denn öffentlich wird, auch sitzt und Vertrauen erzeugt und auch den Märkten und den Marktteilnehmern signalisiert, dass das ein gangbarer, richtiger Weg ist. Deswegen ist es richtig, dass die EZB einen vorsichtigen Ansatz fährt, dass man Durchführbarkeit in verschiedenen Testphasen auch mal durchspielt. Aber natürlich haben sie recht, es dauert viel zu lange. Die Schweden, die Amerikaner, die Chinesen haben längst digitale Franken, Kronen und Dollars. Die sind in ihren Entwicklungen auch schon weiter. Deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben und damit zusammenhängend eben auch die damit zusammenhängenden Fragen eben beantworten.
Es gibt ja auch durchaus einige Kritikpunkte am digitalen Euro. Es besteht zum Beispiel die Sorge, dass der digitale Euro das Bargeld ganz abschaffen könnte oder dass die Anonymität des Bezahlens gänzlich verloren geht. Es gibt auch datenschutzrechtliche Kritikpunkte. Wie so häufig, was entgegnen Sie diesen Kritikerinnen und Kritikern?
Zunächst mal habe ich ein großes Verständnis für diese Kritik und teile sie auch. Der digitale Euro ist schon insofern für uns ein entscheidender Punkt, ich sagte es eben, auf den wir nur schwerlich verzichten können. Aber es darf nicht dazu führen, dass gesellschaftliche Gruppen nicht mitmachen, dann ist er zum Scheitern verurteilt. Zunächst mal hat der Verordnungsentwurf, ist der digitale Euro nur ein Teil, es sind eigentlich drei Bestandteile. Unter anderem in einem Bestandteil dieses Pakets wird nochmal darauf hingewiesen, dass Euro-Banknoten ein gesetzliches Zahlungsmittel weiterhin sind, um es nochmal ganz klar zu sagen. Wir haben die Banknoten, wir haben Münzen und wir hätten dann den digitalen Euro und alle haben auch weiter Annahmezwang, also da wird sich nichts ändern. Und Deutschland ist das Land der Bargeldlovers. Ich verstehe das auch alles, auch ich zahle hier und da noch gern mit Bargeld. Bargeld ist gedruckte Freiheit, auch das ist richtig. Und deswegen ist der digitale Euro eine Ergänzung zum Bargeld. Dennoch, ich sagte es eben, über die digitalen Entwicklungen wird sich jeder auch irgendwann die Möglichkeit oder die Frage stellen müssen, im Metaversum kannst du eben nicht mit Bargeld bezahlen, was machst du jetzt so? Und beim Datenschutz, auch hier ist vollkommen klar, wenn der digitale Euro nicht dieselben Eigenschaften wie Bargeld hat, also dass er wirklich die Privacy hat, dass die personenbezogenen Daten nicht öffentlich sind, dann können wir uns das auch sparen. Also das muss sichergestellt sein, dass die Zahlungen anonym sind. Und das will ich auch erstmal sehen, wie es technisch gelöst wird. Da kann jetzt auch die Kommission viel an Gesetzesvorschlägen machen. Das hängt viel an den technischen Lösungen. Und da möchte ich auch sehen, wie es gemacht wird. Denn natürlich, auch hier ist vollkommen klar, insbesondere in der politischen Debatte, ist das zentrale Argument, insbesondere der äußersten Rechten und der äußersten Linken, die argumentieren da identisch, dieser Euro ist ein Euro der Kontrolle. Und wenn man diesem Argument nicht vollwertig begegnen kann und das entkräften kann durch eine technologische Lösung, dann wird ja auch keiner mitmachen. Ich meine, ist ja vollkommen klar. Deshalb ist klar, niemand soll sehen, wofür Leute bezahlen, wenn sie den digitalen Euro benutzen. Und wenn das nicht sichergestellt ist, dann wird er auch nicht zum Erfolg führen.
Ja, klar. Also Vertrauen ist ja sozusagen die Basis, ne, für die Währung. Genau. Letzte Frage im Grunde. Was denken Sie denn jetzt? Wie lange wird es noch dauern, bis ich auch wirklich dann jetzt mit dem digitalen Euro bezahlen kann?
Also zunächst mal hat jetzt die Kommission tatsächlich gerade den Rechtsrahmen dem Europäischen Parlament vorgelegt. Das ist nur ein Rechtsrahmen, der dann für Europa gelten soll. Sobald diese Verordnung überhaupt beschlossen worden ist, durch den Trilog gegangen, erst dann kann die Europäische Zentralbank überhaupt beschließen, einen digitalen Euro auszugeben. Und wann es dann sein wird, weil diese Entscheidung, ob der dann rausgegeben wird oder nicht, liegt natürlich in der völligen Autonomie der EZB, ist ja vollkommen klar, die auch unabhängig ist. Ich gehe mal davon aus, jetzt im Oktober wird der EZB-Rat darüber entscheiden, ob er die nächste Vorbereitungsphase einläutet, also die technische Ausgestaltung des Euro. Und diese Phase würde dann 3 Jahre in Anspruch nehmen. Und wenn wir jetzt irgendwie, ich sag mal, die gesetzliche Grundlage in weitester Form hier beschließen, die der digitale Euro als Grundlage dann nehmen kann, dann hätte ich mal so einen Tipp. Wir sind jetzt im Jahr 2023, aber auch schon gehen in die zweite Hälfte, dass wir so frühestens ab 2026 mit einem digitalen Euro rechnen können. Das wäre so meine erste Analyse, die ich jetzt würde.
Naja, ist noch ein bisschen hin, aber ja durchaus absehbar. Genau. Ja, da bin ich mal gespannt, ob und wann der digitale Euro tatsächlich kommt. Herzlichen Dank, Stefan Berger, für diese Einblicke in die europäische Entscheidungsfindung und vor allem auch diese Hintergründe zu Sinn und Zweck einer solchen digitalen Währung für Europa. Danke für Ihre Zeit.
Ja, super. Vielen Dank.
Ja, also noch ist ja Hochsommer und richtig Ferienzeit. Ich hoffe, ihr genießt eure Ferien, wenn ihr jetzt gerade seid oder seid gerade wieder sehr erholt zurückgekehrt. Je nachdem, wo ihr in der Welt unterwegs wart, habt ihr wahrscheinlich tolle Mobile Payment Experiences sammeln können oder eben voll gar nicht. Also es hängt ja immer davon ab.
Wenn ihr außerhalb Deutschlands unterwegs
seid. Ja, genau. Ja, in unserer nächsten Ausgabe, da kümmern wir uns um die Internet Security Days. Wir haben es ja eingangs schon gesagt, finden im Phantasialand statt. Also man kann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und zwei Ängste besiegen. Einmal die davor, gehackt zu werden oder Daten verschlüsselt dank Ransomware und außerdem auch noch die vor großen Höhen und schnellen Drehungen. Das kriegt man da gleich in einem Abwasch hin und das ist natürlich immer ein großes Hallo der gesamten Sicherheitsbranche, wo alle aufeinandertreffen. Dazu machen wir eine Folge und zwar die nächste und bis dahin, ja, Sidonie, lass es dir gut gehen und wir hören uns
mit Sicherheit.
Zur nächsten Folge, mit Sicherheit, genau, zur nächsten, keine turbulenten Drehungen, nein, Spaß beiseite, wir hören uns zum nächsten Mal wieder, euch auch da draußen eine gute Zeit, bleibt gesund und ja, viel Spaß beim Hören, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.